in die Morgenstunden ihren gegenseitigen Beschuss fortgesetzt. Das melden Behörden aus beiden Ländern. Der Iran hatte am späten Abend den ersten Gegenangriff mit Raketen auf Israel ausgeführt. Markus Wolf.
Israels Militär sprach von Dutzenden Raketen, die in der Nacht aus dem Iran abgefeuert wurden. Die Luftwaffe sei im Einsatz gewesen, um einige der Geschosse abzufangen. Augenzeugen in Jerusalem und Tel Aviv berichteten von zahlreichen Explosionen. Laut Medien gab es erneut mehrere Verletzte. Auch im Iran war in der Nacht die Luftabwehr aktiv. Nach Angaben staatlicher Nachrichtenagenturen gab es Explosionen in der Hauptstadt Teheran. Bei den nächtlichen israelischen Angriffen soll auch der Flughafen Mehrabad in Teheran getroffen worden sein.
Politikerinnen und Politiker in der EU haben besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte von allen Seiten Zurückhaltung. Verständnis für den israelischen Angriff kommt vom Chef der EVP-Fraktion Weber. Er betonte in der Welt am Sonntag, Israel führe einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Noch weiter geht die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Sie sagte, der Angriff Israels auf den Iran bedeutet letztlich auch mehr Sicherheit für Europa. Bundesumweltminister Schneider hat an die Bahn appelliert, die Familienreservierung in Zügen zu erhalten. Der SPD-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, für die Umwelt sei es wichtig, dass Bahnfahren attraktiv bleibe. Familien wollten zusammensitzen und müssten sich das auch leisten können. Bislang kostete die Familienreservierung pauschal 10,40 Euro. Ab morgen muss für jedes Kind extra gezahlt werden. Der brandenburgische Innenminister Wilke hat sich für gemeinsame Grenzkontrollen mit Polen ausgesprochen. Das hat er am Abend RBB 24 Brandenburg aktuell gesagt.
Klar ist, das deutsch-polnische Verhältnis ist für uns essentiell. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, statt jetzt hier gegenseitig Grenzkontrollen einzuführen, durchaus auch gemeinsame Kontrollen mit polnischen und deutschen Kollegen, wo man dann auch Verfahrenssicherheit hinbekommt an der Grenze und gleich die Fälle auch gut bearbeitet und geklärt bekommt.
Der Innenminister von Brandenburg, René Wilke, parteilos. In Luxemburg wird heute mit einem Festakt an die Unterzeichnung des Schengener Abkommens vor 40 Jahren erinnert. An den Feierlichkeiten nimmt unter anderem die saarländische Ministerpräsidentin Redinger teil. Mit dem Schengen-Abkommen hatten Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten den schrittweisen Abbau der Grenzkontrollen beschlossen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin Eiskeller 17 und in Potsdam 14 Grad. Morgen am Sonntag zunächst sonnig, im Verlauf wolkiger und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 8.03 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Susanne Papavassiliou.
Und mit Ihnen herzlich willkommen. In dieser Stunde schauen wir dem Potsdamer Platz aufs Dach, auf ein bestimmtes, nämlich auf das Sony Center mit dem bemerkenswerten Dach. Ein merkwürdiger Ort, oder? Ein kultiger Ort. Vor 25 Jahren wurde das Sony Center ja eröffnet. Also in dieser halben Stunde beschäftigen wir uns damit.
Was it so long ago? When we first hit the road, I remember those earliest short holes when we used to go ba ba da ba 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 da 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 da. Was it so long ago when you said you loved me so, and with kisses untold your love would unfold? Oh my, where did you go? Oh, I don't know. You didn't say goodbye. Where did you go in your life? Yeah, oh, you left me wondering. Just a lie. Left me wondering if you found some other guy. Well, all I do is hang my head and cry. Sometimes I'm moan, sometimes I'm moan. Where did you go? Oh, I don't know. Say, who's that funny guy? All he does is hang his head and cry. Sometimes he moans, sometimes he moans. Oh, oh, oh.
Pete Doherty hier, Sweet By and By, um 8:06 auf Radio 3.
Diese Piazza ist wirklich als ein Erlebnisraum geplant, als ein öffentlicher Erlebnisraum, der durch Live- oder Video-Events belebbar gemacht wird, der durch diese Events sich dauernd ändert, der das ganze Jahr benutzbar ist. Und der wirklich ein Informationszentrum und ein Vergnügungszentrum und ein Erlebniszentrum in der Stadt werden kann.
Ja, wovon ist hier wohl die Rede? 25 Jahre ist dieser Turn alt und wir hören niemanden Geringeres als Helmut Jahn. Das ist der Star-Architekt aus Chicago, der das Sony Center am Potsdamer Platz konzipiert und geplant hat. Heute vor 25 Jahren wurde es eröffnet. Ja, da, wo zuvor noch eine Brache war, gab es plötzlich dieses Viertel, eher futuristisch und eigentlich nicht so richtig mit Piazza-Gefühl. Wir schauen in dieser halben Stunde etwas genauer hin auf dieses ikonische oder eben nicht so ikonische Bauwerk. Hatte es hier Kultcharakter oder eher nicht? Und so mit Leben gefüllt wurde es ja auch nicht immer wieder mal, aber nicht durchgehend, so wie Helmut Jahn das hier prophezeit hat vor 25 Jahren. Das Sony Center hat jetzt neue Eigentümer, die Oxford Properties Group. Und man kann eigentlich auch nicht mehr sagen, it's a Sony, denn es heißt nicht mehr Sony Center, sondern nein, nicht Oxford, sondern Center am Potsdamer Platz. Mal sehen, ob wir uns daran gewöhnen werden. Yasser Speck berichtet jetzt über die Pläne, die die Investoren haben, um diesen Ort vielleicht doch noch zu beleben.
Es ist ein bewölkter Wochentag im Juni. In dem kreisrunden Areal des Centers am Potsdamer Platz tummeln sich viele Menschen. Es sind viele Touristinnen und Touristen da, so wie die Französin Icheline.
Es ist schön und beeindruckend. Es ist sehr modern. Ich hätte nicht gedacht, dass es 25 Jahre alt ist. Es ist beeindruckend. Ich mag es sehr gern.
In der Mitte des früher Sony Center genannten Gebäudekomplexes ist eine Springbrunnenanlage. Aus dem Boden schießen Dutzende Wasserfontänen empor. Mehrere Kinder rennen freudig kreischend und bis auf die Socken nass durch das Wasserspiel. In der Ecke steht ein Klavier, auf dem jemand klimpert. Was jedoch auffällt, sind die vielen Bauarbeiter. Sie zerreißen das Bild der fröhlichen Touris im Berlin-Urlaub. Der Grund? Das Areal gehört nicht mehr Sony, sondern der Oxford Properties Group. Es heißt nicht mehr Sony Center, sondern das Center am Potsdamer Platz. Und die neuen Hausherren bauen es um. 80% der Gebäude bestehen aus Büros. Die werden entkernt und saniert. Aber auch die Außenanlagen sind fällig. Das markante, silbrig glänzende Zeltdach aber bleibt erhalten. Annecke Hasenritter möchte das ganze Areal neu beleben. Sie ist bei der Oxford Properties Group für die kleinen und großen Veränderungen am Center zuständig.
Servicequalität, Gesundheit, Sport, Gastronomie, Kultur, alles vereint unter einem Dach. Dieser Gedanke des Bürocampus, das ist der Gedanke, dass man ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot anbietet. Dazu zählt aber auch dieser Gedanke, wir möchten was für Sport, Gesundheit und Wohlbefinden tun, der Leute, die hier arbeiten. Oder halt auch eines der Konzerte wahrnehmen.
Fahrradparkhaus, Outdoor-Sportfläche, einzelne neue Restaurants und Pausenareal sind schon fertig. Zu Hasenritters Visionen gehören auch ein gigantischer Screen, der ein bisschen an den Times Square in New York erinnert. Außerdem eine Boulderhalle und ein Fitnessstudio. Aus dem ehemaligen IMAX wurde eine Food Hall mit mehreren Restaurants. Die Planerin Hasenritter möchte mit der Neugestaltung des Centers aber auch Berlinerinnen und Berliner anlocken. Nicht nur Touristen und Menschen, die dort arbeiten.
Wir planen und bieten ja auch jetzt schon an Minimum 120 Veranstaltungen im Jahr. Da sind wir schon mittendrin. Beispielsweise gibt es diese kostenlosen Sportkurse. Wir arbeiten mit viel Freude mit dem Chorverband zusammen. Also das ist eine Idee, wie wir diese riesengroßen Freiflächen zusammen mit den Leuten, die hier leben und arbeiten, mit Leben erfüllen wollen.
2027 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Dann wird sich zeigen, ob Annika Hasenritters Vision vom Center aufgeht.
Jasser Speck mit den Plänen, den neuen Plänen fürs alte Sony Center bzw. Center am Potsdamer Platz. Wir sprechen gleich hier auch noch mit unserem Architekturexperten Nikolaus Bernau über das Sony Center, also über das, was es mal war. War es mal ein Kultort? Wird es jemals einer werden? Das also gleich nach dieser Musik. Balaké Sissoko hier mit einem Song von seinem Album Anna Roos von 2017. Gerade ist ein neues Album rausgekommen von diesem Künstler, der ein Cora-Virtuose ist. Das ist das Instrument, was wir hier hören. Wir beschäftigen uns ja in dieser ersten halben Stunde hier um 8 Uhr, zwischen 8 und 8.30 Uhr mit dem, da ist er schon, Nikolaus Berner, mit dem Sony Center. Ich wollte dich gerade noch richtig ordentlich begrüßen, Nikolaus. Aber jetzt wissen wir schon, dass du da bist. Ja, also das Sony Center, Nikolaus, es ist so ein bisschen so ein, ja, schon auch trauriger Ort in Berlin, was der Helmut Jahn vor 25 Jahren da prophezeit hat. Der Architekt dieses Ensembles ist ja nicht so ganz aufgegangen. Es ist kein Kulturort geworden. Vielleicht wird es noch mal einer. Ich finde, das ist so ein bisschen ein Kultort. Immer wenn ich mal da bin, schaue ich selber hoch auf diese interessante Konstruktion und sehe auch Touristen Fotos schießen. Das war es dann aber auch schon. Was sagst du? Kann das jemals was ein Kulturort werden? Es war ja damals schon irgendwie was Sensationelles, oder? Du hast das ja von Anfang an begleitet.
Also es war auf jeden Fall was unglaublich Sensationelles. Ob es ein Kulturort werden kann mit der jetzt geplanten Nutzung von 80% Büros, da habe ich jetzt mal meine ganz vorsichtigen Zweifel dran. Also mit 20% anderen Nutzung kriegt man eigentlich keinen richtigen Kulturort im klassischen Sinne hin. Aber es ist zweifellos eine vollkommen faszinierende Angelegenheit, die damals, also in den 1990er Jahren, eben auch deswegen so ein Riesenaufsehen erregt hat, schon mit der Planung, weil es in der ganzen Architekturform so viel internationalistischer war und so viel modernistischer auch als alles das, was sonst in Berlin debattiert wurde. Also vergleichbar ist überhaupt nur die Galerie Lafayette von Jean Nouvel an der Friedrichstraße und vielleicht das bisschen das Gebäude der Akademie der Künste am Pariser Platz mit diesen riesigen Glasfassaden vor allem, die also ganz faszinierend gewirkt haben von vornherein, dass da jemand nicht die steinerne Stadt Berlin nachgebaut hat, sondern wirklich gesagt hat, nee, Glas ist ein tolles Material, mit dem kann man unglaublich viel machen. Und Helmut Jahn hat mir damals mal erzählt, da war ich ja noch studierend, aber wir standen oben auf dem Dach und oder auf der Dachkonstruktion und er war ganz begeistert und sagte, naja, eigentlich müsste man das völlig anders konstruieren alles, nämlich damit man die ganzen Fassaden runternehmen kann, also die Glasfassaden, und ersetzen kann durch andere Glaspaneele, die gleichzeitig als Kraftwerke funktionieren, in denen man also Solarenergie ja produzieren kann richtig und dass das Gebäude selber zu einem großen Kraftwerk wird. Also solche euphorischen Ideen, Zukunftsideen waren mit diesem Bau verbunden und das gab es in der Zeit sonst keinem einzigen anderen Gebäude. Und dann das, was uns auch jenseits der Ästhetik dieses freischwebenden Daches, das wie so ein Vulkan aufgesetzt ist, bei dem eben auch die frische Luft durchkam. Das heißt, man hatte keine übliche Shopping-Mall, sondern man hatte wirklich einen offenen Raum, der allerdings überdacht war. Aber jenseits dieser ästhetischen Sachen, was uns wirklich begeistert war, dass es dort einen Investor gab, nämlich Sony, deswegen Sony Center, der ein ganzes Stadtviertel geplant hat. Und so etwas gab es einfach damals in Deutschland und ich glaube auch in Europa praktisch überhaupt nicht.
Ja genau, das ist ja so ein amerikanisches Ding. Ich habe das zum ersten Mal in den USA erlebt, als ich in der Staples Arena war, dass das ein Unternehmen einen Ort benennen kann. Also ich persönlich, ich bin ja auch Berlinerin, ich habe da eine tolle Party von der Abendschau erlebt. 45 Jahre wurde da gefeiert. Bei der WM war ein bisschen was los. Es ist ja immer wieder mal auch belebt und trotzdem, es war von Anfang an, haben die Menschen das ja auch kritisch betrachtet, so einen Ort aus dem Boden zu stampfen, der dann ein Ort der Begegnung werden soll. Liegt das vielleicht auch so ein bisschen daran, dass man sowas einfach nicht so planen kann oder ist es zu kalt dort mit dem vielen Glas?
Also es ist auf jeden Fall kalt, einfach deswegen, weil es sehr zugig ist. Und in Deutschland hat man ja ganz große Angst davor, dass irgendwo mal Wind durchkommt. Also merkt man ja bei der ganzen Angelegenheit, ja, man darf mal kurz Stoß lüften, aber man darf nicht das Fenster ständig aufhaben. Also insofern ist es tatsächlich ein zugiger Ort. Das kann man einfach überhaupt nicht von der Hand weisen. Es ist auch immer ein kalter Ort geblieben in Form, dass eben die Nutzung niemals wirklich gemischt war. Das ist das Kernproblem des Sony Centers und das ist das Kernproblem dieser Art von Entwicklungen. Also dass dort eben viel zu wenige Wohnungen zum Beispiel sind. Aber man darf nicht vergessen, es war zum Beispiel ein ganz zentraler Ort für die gesamte Kultur im Bereich der Kinokultur. Also nicht nur mit der Kinemathek, die ja so eine Art Ankermieter war, sondern auch mit den großen Kinos, die dort waren und wo eben sehr viele Leute hingefahren sind. Aber das war immer das Problem und das ist auch heute das Problem vom Sony Center. Man muss dort hinfahren. Man ist dort nicht einfach. Es gibt keine normalen Nutzung wie bei jedem Berliner Kiez mit Leuten, die dort dort wohnen und dann eben mal in ein Restaurant gehen oder in eine Bar, sondern man geht dorthin, macht dort etwas und dann geht man wieder weg.
Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit es ein Ort, ein Kulturort werden könnte? Also es gibt ja jetzt die neuen Pläne des neuen Betreibers, Besitzers. Oxford Properties.
Oxford Properties. Also, dass die erstmal den Namen versuchen loszuwerden, das finde ich vollkommen lächerlich, weil dieses Gebäude wird sich noch sehr lange als Sony Center bezeichnen lassen müssen. Der Name ist einfach vollständig etabliert. Der hat auch gar nichts mehr mit Sony zu tun. Nee, ich glaube, das Zentrale ist, was man dort machen müsste, wenn man das wirklich zu einem Stadtviertel machen wollte, dass man Wohnungen reinbaut in die Büroviertel. Das wird offensichtlich nicht passieren. Man will ja da 80% Büros behalten. Ganz im Gegenteil. Der zweite Weg wäre der tatsächlich der, dort massiv Kulturinstitutionen anzusiedeln. Also sagen wir mal zum Beispiel die Zentral- und Landesbibliothek. Die haben 10.000 Nutzer am Tag. Da kommen dann ganz schnell einfach auch normales Leben ran. Aber da müsste man die Renditeerwartungen der Betreiber ganz klar massiv senken. Das ist mit einem Bürohaus in dem Falle gar nicht zu vermeiden. Ein Bürohaus hat aber eben immer das Problem, das Sony Center immer auch hatte, dass es bei jeder kleinen Wirtschaftskrise sofort in die Knie gegangen ist, weil das eben sich auf dem Büromarkt durchgeschlagen hat. Oder man macht dort die Clubs rein. Ich meine, die Berliner Clubs suchen händeringend nach Nutzungsräumen in irgendeiner Form. Auch da muss man aber dann die Renditeerwartung senken. Ansonsten wird das ein ganz normales Büroviertel bleiben, das, was es jetzt eben schon ist, mit all den Problemen, die solche Büroviertel haben. Und es wird weiterhin diese wirklich faszinierende Architektur haben, die klar inzwischen ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber immer noch ein ganz großes Versprechen zeigt, ja, Berlin könnte, wenn es denn wirklich wollte, auch mal richtig international werden.
Also das heißt, du sagst, es müssen Wohnungen hin und man muss die Gewinnerwartung wirklich richtig runterschrauben. Aber ist das denn realistisch, dass so ein Betreiber sagt, okay, ich hole mir jetzt hier Clubs rein, vielleicht noch eine Bibliothek, mit der ich nichts verdiene? Ist das realistisch? Weil es ist ja so nah, die Philharmonie ist in der Nähe, die Staatsbibliothek ist in der Nähe, die neue Nationalgalerie, es wäre ja eigentlich viel drumherum, was einen da hinziehen könnte, um noch was zu erleben.
Aber das ist genau das Problem. Man geht eben immer auch zur Philharmonie hin. Man geht zur Staatsbibliothek hin. Man wird irgendwann mal zu dem Museum der Moderne hingehen. Und dann geht man wieder weg. Ja, man ist nicht genau dort. Man wohnt, rundherum gibt es niemanden, der einfach im Alltag dort ist. Und der Alltag ist das, was eigentlich ein gutes, funktionierendes Stadtviertel auszeichnet. Deswegen müsste man theoretisch dort massiv Wohnungen bauen. Das werden wir allerdings, da hast du vollkommen recht, realistisch voraussichtlich nicht sehen. Erstens, weil kein Platz mehr da ist und weil man für die Wohnung eben Büros opfern müsste, mit denen man zumindest auf eine kurze Frist viel mehr Geld verdienen kann. Also solch ein stabiles Viertel, das auch mal eine Wirtschaftskrise durchstehen kann, das werden wir voraussichtlich an der Stelle des Sony Centers und auch übrigens des benachbarten Geländes, das früher mal von Mercedes-Benz entwickelt worden war, werden wir voraussichtlich niemals erleben. Einfach deswegen, weil das nicht so geplant wurde, von vornherein nicht. Dort wollte man großes Investment haben und man wollte ja auch solch ein großes Büroviertel haben, hat sich damit aber eben auch das Risiko eingehandelt, dass es instabil ist auf letztlich ewig, bis man sich dann eben doch entscheidet, dort eine nachhaltige Nutzung zu machen.
Also Nikolaus Bernau sagt, das wird wahrscheinlich nichts. Aber Nikolaus, wir können uns auch überraschen lassen. Wer weiß, oder?
Unbedingt, auf jeden Fall. Ich meine, das Sony Center war schon für einige Überraschungen gut. Und insofern, vielleicht kommen die doch nochmal auf die Idee, zum Beispiel Clubs einzurichten oder die Kinos wieder einzurichten. Jetzt haben sie da leider einen Food Court eingebaut. Okay, muss man mal sehen.
Vielen Dank jedenfalls für deine Eindrücke, Nikolaus Berner. Wir haben über das Sony Center gesprochen, das ja jetzt überhaupt nicht mehr so heißt, Nikolaus.
Das heißt nicht mehr so, aber... Also ich persönlich werde es wahrscheinlich den Rest meines Lebens so nennen, weil alle anderen Namen sind einfach zu akademisch.
Genau, danke dir. In Three Hands heißt dieses Stück von Oleg Kostro. Und dieses Stück hier, das kennen Sie bestimmt. To Know You is to Love You. B.B. King.
To know you is to love you. But to know me.
Der Gute Salon. Der Salon von Petra Gute. Im Studio 14, der RBB Dachlounge. Dort oben befragt die RBB Kulturjournalistin Kulturmenschen aus Berlin und Brandenburg. Dieses Mal die Kulturmanagerin Andrea Zietschmann. Sie leitet seit 8 Jahren die Geschicke der Berliner Philharmoniker. Als Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker. Wofür sie die Phillies am meisten bewundert und was sie aus jedem einzelnen Konzertabend heraushört, das und noch viel mehr wird sie erzählen. An ihrer Seite zu Gast der Geiger Philipp Bohnen, Philharmoniker seit 17 Jahren. Der Gute Salon mit Petra Gute am Mittwoch. Sie möchten dabei sein? Es kostet Sie nur eine Anmeldung auf radio3.de, wie es euch gefällt.
Und diese Musik hier stammt von der norwegischen Musikerin und Sängerin Grete Skarpeit, Moving On.
Time of thinking, no more time of talking, no more time. ready to play. I'm not ready to fight. I'm not ready to be the prey of this one-sided game. I'm not ready to climb. I'm not ready to reach there. I'm not ready to see another higher hill appear. I'm not ready to scowl. I'm not ready to smile. I'm not ready to speak out from the bottom of my heart. I'm not ready to stay. I'm not ready to go. I'm not ready to let my thoughts eclipse upon your soul.
Koreanische Singer-Songwriterin Yoon Sun-na hier mit ihrem Lament. Ein Stück von ihrem Album Lento, übrigens von 2013, also ein ganz junges Yoon Sun-na-Stück. 8.40 Uhr ist es, Zeit zurückzuschauen auf eine Woche, in der man ja wahrscheinlich mehrfach den Atem angehalten hat oder entsetzt den Kopf geschüttelt. Also ob es die Nationalgarde und die Marines in Los Angeles gegen Demonstranten sind oder eingewanderte Menschen illegal oder nicht illegal, Luftangriffe gegen den Iran und so weiter und so fort. André Bocho kann jetzt den Atem nicht mehr anhalten, denn er ist jetzt ja dran mit seinem satirischen Wochenrückblick.
Johann Wadephul ist deutscher Außenminister, wirkt manchmal etwas unbedacht, etwa wenn er 5% Ziele für die Verteidigungsausgaben ausposaunt, noch bevor der Kanzler mit den Augenbrauen zucken kann, ist aber bestimmt ein guter Mann. Und apropos Verteidigung, wenn Wadephul recht hat, hat er recht.
Israel hat das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen.
Deswegen wird gerade der Iran beschossen, denn dort bastelt man an Atombomben. Das droht den Wert der israelischen Atomwaffen, nun ja, kleiner zu machen. Aber an der Bedrohung Israels sollte man besser nicht zweifeln. Hier ein Bürger Teherans.
Wir haben nur auf diese Möglichkeit gewartet, um Israel zu vernichten.
Der Größenwahn stirbt offenbar nie aus. Auch der Irrtum nicht. Nehmen wir Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom. Der will will bekanntlich nicht, dass die Trump-Leute harmlose Bürger aus den Betten zerren und auch nicht, dass die Nationalgarde gegen seinen Willen gegen Demonstranten losgeschickt wird. Deswegen sagt er, autoritäre Regime greifen sich am Anfang Leute raus, die sich nicht so gut wehren können, aber dabei bleibt es nicht.
But they do not stop there.
Okay, nur so ist es nicht immer. Donald Trump ist beim Herausgreifen von Missliebigen eher wahllos.
Trump spekuliert über eine Festnahme Newsoms wegen der Unruhen in Los Angeles.
Nun, die Verhaftung wurde erst einmal verschoben. Keinen Aufschub duldet der Friedenskampf. Und deswegen wurde in dieser Woche das Manifest der Sozialdemokratischen Partei präsentiert. Genau genommen heißt das Papier der SPD-Friedenskreise ganz bescheiden und schmucklos einfach nur Manifest. Irgendwie und irgendwann soll laut diesem Papier in Europa wieder einmal eine Sicherheitsarchitektur mit Russland gemeinsam gefördert werden. Das findet der allseits beliebte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, auch SPD, doof. Schließlich lässt der Kreml gerade besonders intensiv morden.
Es grenzt an Realitätsverweigerung, sich dieser Realität nicht zu stellen, sondern zu glauben.
Was könnte man an dieser Stelle glauben?
Man müsse nur Gesprächsangebote an Putin machen und schon werde die Welt wieder rosarot.
Kann man doch versuchen. Ach, hat man schon. Und? Nichts? Hat nichts gebracht? Wird sich bestimmt bald ändern, denn jetzt gibt es ja das Manifest. In dem bezichtigen einige Sozis die anderen Sozis mehr oder weniger deutlich, Kriegstreiber zu sein. Das ist nicht schön. Schön aber ist, dass in Berlin Karlshorst, nein, nicht schon wieder eine Kapitulationserklärung unterschrieben, sondern eine marode Brücke in Rekordzeit abgerissen wurde. Findet Antje Kapek von den Grünen nur bedingt gut.
Normalerweise feiern sich Regierungen für erfolgreiche Infrastrukturprojekte.
Ja, aber wenn es so etwas in Berlin nun mal nicht gibt.
Sie, Herr Kraft, Sie feiern sich stattdessen für den Abriss einer einzigen einsturzgefährdeten Brücke.
Johannes Kraft ist verkehrspolitischer Sprecher der CDU im Abgeordnetenhaus. Aber hat man jemals jemand so schön und zugleich so verächtlich das Wort Brücke sagen hören? Dagegen gab es vor 30 Jahren ein großes U und A, als das Ehepaar Christo den Reichstag verhüllte. Dessen wird in diesen Tagen, respektive an diesen Abenden, mit einer Lichtverhüllung gedacht. Und natürlich sind die Berliner begeistert.
Ja, also das Wetter wäre natürlich, wenn es besser wäre, immer schöner.
Wetter ist nun mal Wetter. Wichtig ist doch die Verhüllung.
Ja, die Tücher sind halt Tücher und es ist illuminiert.
Ach Gott, ja, steht doch im Programm. Lichtverhüllung. Vielleicht meckert noch einer, weil es keine Musik am Reichstag gibt.
Das finde ich gut, weil sonst ist ja alles immer mit Gedudel unterlegt, heutzutage.
Eben, und Gott sei Dank, vielleicht ist die Verhüllung diesmal kein wirklich ganz so großes Ding, aber wenigstens herrscht Ruhe. Und das ist eine gute Voraussetzung für ein schönes Wochenende.
Und Öje hören wir hier, Sheltered Life.
Feels measured.
see him lose. Unsure, confused. It doesn't take much to knock me. I've been living a sheltered life. It doesn't take much.
Öje und Sheltered Life. Und wenn Sie ein bisschen weiter eintauchen wollen in das musikalische Universum dieses Norwegers, der ja in so vielen Formationen, unter anderem auch den Kings of Convenience, schon unterwegs war und ist. Es gibt eine ganze Sendung The Voice über ihn, die finden Sie in der ARD Audiothek. Und jetzt hören wir hier einen ganz spannenden US-amerikanischen Jazzmusiker für Sie, Brad Meldau. Er ist heute Abend zu Gast im Haus des Rundfunks bei der Reihe Jazzic des Rundfunksinfonieorchesters. Er gilt als einer der wichtigsten Jazzpianisten zur Zeit und in den letzten Jahren hat er eine ganz besondere Affinität zur Musik von Johann Sebastian Bach entwickelt, von der heraus er dann so eigene Stücke geschaffen hat. Das ist heute Abend hier um 19.30 Uhr im Haus des Rundfunks zu erleben mit dem Rundfunksinfonieorchester. Wir erleben ihn jetzt hier am Klavier mit einem eigenen Stück, aber auch eben inspiriert von Bach, Flux.
Thank you.
Fred Mildow mit Musik inspiriert von Johann Sebastian Bach. Mehr davon gibt es heute Abend live um 19.30 Uhr hier im Haus des Rundfunks bei der Reihe Jessic. Und es gibt für dieses Konzert mit dem Rundfunksinfonieorchester auch noch einige wenige Karten. 5 von 9 haben wir es jetzt. Hector and the Malkuns hören wir hier auf Radio 3. In der nächsten Stunde, da nehmen wir Sie mit auf die Pfaueninsel um 8:50. Jetzt, wie gesagt, 8:54 und Yusun Dur. Please wait. Passt.
Please wait. Please wait. Please wait until I get my new car. Please wait until I find my real size. I'm gonna get me some love for somebody. My girl, sweet girl. My girl, I can see all your joy. I can see the world for you. And the world for me. But I have to say, please wait
until I get my new car.
Please wait
until I find my real side.
I'm gonna get me some love of somebody. La 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 la.
I'm the man. I will wait for you. I'll still wait for you.
I'm the man.
My girl.
See all your joy. I can see the world for you and the world for me. Now I have to say, my girl, we don't need a new car. Sweet girl, I'll overtake us that far. I'm gonna get me some love, love somebody. La 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 la.
Die deutsch-israelischen Literaturtage. Sie bringen Autorinnen und Autoren zusammen. Seit 20 Jahren. Dieses Jubiläum und der verschärfte Nahostkonflikt prägen nun die Literaturtage 2025. Was vermag Literatur in der grausamen Gegenwart von Terror und Krieg? Ein Austausch unter dem Motto »Alles anders«. Es geht um Kraft für Ideen und um Zukunftsbilder, um die Kunst des Zuhörens und des Perspektivwechsels. Verschiedene Perspektiven bringen bereits die Gäste durch Herkunft und Heimat mit. Jüdische Deutsche genauso wie arabische und jüdische Israelis oder Juden mit Wurzeln im Orient. Alles anders. Die deutsch-israelischen Literaturtage 2025 am 19. und 22. Juni in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. In der Nacht und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Luftalarm. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahost-Korrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
In der EU wird besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte von allen Seiten Zurückhaltung. Verständnis für den israelischen Angriff zeigte der Chef der EVP-Fraktion Weber. Er sagte der Welt am Sonntag, Israel führe einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte, der Angriff Israels bedeutet letztlich auch mehr Sicherheit für Europa. Mehrere Unionspolitiker drängen auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Fraktionschef Spahn sagte der Rheinischen Post, in der Bundeswehr müsse schnell die Struktur dafür geschaffen werden. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Otte schlägt in der Welt am Sonntag vor, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Die ehemalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer regt in der Berliner Zeitung an, die Wehrpflicht auf Frauen auszuweiten. In Luxemburg wird heute mit einem Festakt an die Unterzeichnung des Schengener Abkommens vor 40 Jahren erinnert. Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten hatten damals beschlossen, die Grenzkontrollen schrittweise abzubauen. Aus Schengen, René Henken.
Am Vormittag wird unter anderem das Europäische Museum in Schengen wieder eröffnet. Außerdem wird das komplett neu renovierte Schiff, Prinzess Marie-Astrid Europe, auf dem das Schengener Abkommen vor 40 Jahren unterschrieben wurde, eingeweiht. An der Zeremonie nehmen unter anderem der luxemburgische Außenminister Bettel, der Großherzog von Luxemburg Henri und die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger teil.
Brandenburg feiert an diesem Wochenende die 30. Landparty. Rund 130 Höfe und Betriebe öffnen